You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa News am heutigen 3. Mai. Wir blicken heute 2 Tage zurück auf den 1. Mai. An dem Tag waren bundesweit tausende Menschen auf der Straße bei DGB-Kundgebungen, haben unter anderem in Bremen auf einer DGB-Kundgebung gegen die Beteiligung der Gewerkschaft der Polizei an dieser Kundgebung protestiert. Da wird uns Elli hinbringen und überlegen, was die GDP im Deutschen Gewerkschaftsbund zu suchen hat. Und wir blicken auf die Vereinnahmung des 1. Mai durch Neonazis, denn auch in diesem Jahr fanden bundesweit wieder mehrere Demonstrationen von rechten Gruppen statt. Erfurt, Querfurt, Chemnitz, da nur einige Städte sind da zu nennen, in die wir auch gleich blicken. Und zuletzt widmen wir uns in den Antifa-News einem Gedenktag eines Mordopfers rechter Gewalt aus Halberstadt. Helmut Sackers ist vor 18 Jahren in Halberstadt am 29. April umgebracht worden. Das ist so der Fahrplan hier in den Antifa-News. Zunächst 1. Mai, Chemnitz, Erfurt, Querfurt. Am 1. Mai fanden erneut in mehreren, vor allem ostdeutschen Städten, Demonstrationen von Neonazis und rechten Parteien statt. Die am wohl breitesten beworbene Demonstration war die von der rechten Kleinstpartei Der Dritte Weg in Chemnitz. Etwa 400 bis 700 Neonazis, die Zählungen gehen da weit auseinander, haben sich an dem Aufmarsch beteiligt. An den Gegenprotesten in Chemnitz beteiligten sich etwa 4000 Menschen. Das Bündnis Chemnitz Nazifrei hatte dazu eine antifaschistische Demonstration aufgerufen. Dazu gab es dann auch noch ein Konzert, das sich explizit gegen den Neonazi-Aufmarsch richtete. Aufmarschieren konnte Der Dritte Weg dennoch, zu Blockaden konnte es da nämlich nicht kommen. Und neben Chemnitz marschierten auch in Erfurt Neonazis zum 1. Mai durch die Stadt. Dort hatte die NPD zur Demonstration aufgerufen. Etwa 700 Neonazis sollen da gekommen sein. In der Demo gab es auch einen eigenen Block der Partei Die Rechte. Und das ist ja eine Einschätzung von der Seite Endstation Rechts. Die NPD dürfte mit dem Verlauf des 1. Mai in Erfurt zufrieden sein. Denn für die mittlerweile doch auch von Rückschlägen gebeutelte NPD war das ein Tag, an dem sie zeigen konnte, dass sie auch noch eine Jugendorganisation hat. Denn die durfte in vorderster Front laufen. Und dem Aufmarsch in Erfurt wurde dann wenig an Störaktionen entgegengebracht. Es gab Gegenprotest. Daran haben sich etwa 1500 Menschen beteiligt. Aber es kam dann nicht zu nennenswerten Störaktionen oder zu Blockaden. So der Kurzblick auf Chemnitz und Erfurt. Und einige Protagonisten der extremen Rechten, die waren weder in Chemnitz noch in Erfurt. Die haben sich vielmehr an Protesten in Querfurt beteiligt, wo nämlich die AfD zu einer 1. Mai-Demonstration aufgerufen hatte. Die AfD, die nennt den 1. Mai da nicht Tag der Arbeit, sondern Tag der Patrioten. Und die AfD hatte in 11 Städten zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen, so eben auch in Querfurt. Und laut Medienberichten sollen sich da etwa 170 bis 200 AfD-Anhänger an der Demonstration beteiligt haben. Mit dabei waren Bundes- und Landtagsabgeordnete der AfD, wie etwa der Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider. Er war einer der Hauptredner des Tages und er war in Begleitung von Personen aus dem Umfeld der extremen Rechten. Das hat die Landtagsabgeordnete und Bündnismitglied bei Halle gegen Rechts Henriette Quade beobachtet.
Es gab eine Situation, als die Demonstration loslaufen wollte, die Polizei das allerdings noch nicht genehmigt hatte. Das wollten die Demonstranten nicht so lange hinnehmen, haben sich dann zunächst mal gesammelt. Da kam es zu dieser Situation, wo unter dem Fronttransparent neben einer Reihe von Abgeordneten der AfD aus Land und Bundestag eben auch Neonazis wie Rolf Dietrich, ehemaliger NPD-Kader, oder auch Alexander Kurt, der nun wirklich in nahezu jeder rechtsextremen Organisation schon mal war, sich da tatsächlich in Pose werfen konnten. Den Eindruck hat es tatsächlich gemacht. Kurz danach, also das ist genauso interessant wie die Frage, wer sich da eigentlich versammelt, wie man sich da versammelt. Kurz danach kam es im Übrigen zu einer Situation, wo aus der Demonstration heraus die Polizei angegriffen wurde, eben weil die Demo losgehen wollte, nicht warten wollte, bis die Polizei ihr die Straße freigemacht hat und es da tatsächlich zu Handgreiflichkeiten und Handgemenge kam, wo auch das wieder den Eindruck belegt, es ist ein klassischer Nazi-Aufmarsch. Solche Szenen kenne ich von Nazi-Demos.
eine Einschätzung von Henriette Quade. Es gab also gewaltvolle Szenen in Querfurt zur AfD-Demonstration aus der Demo-Angriffe auf die Polizisten. Es wurden auch NPD-Slogans gerufen und Beobachtungen zufolge trugen einige Teilnehmer der Demo szenetypische Kleidung aus der Neonazi-Szene, etwa Kleidung von dem Label Thor Steiner. Es gab auch ein T-Shirt, auf dem stand der Name Ian Stewart, also der Name des Gründers des Neonazi-Musiknetzwerks Blood and Honor, das in Deutschland verboten ist, und ein Stahlgewitter-T-Shirt, also auch eine rechte Band, wurde da gesichtet auf der Demonstration. Die Stimmung der Demonstration der AfD war sehr aggressiv und diese Aggressivität richtete sich auch gegen anwesende Journalisten und Journalistinnen.
Naja, da gab es mehrere Situationen. Es gab mehrere Journalisten, die diese Demonstration begleitet haben und dokumentieren wollten. Und die sind im Grunde von Anfang an behindert worden, bedroht worden, eingeschüchtert worden. Oder sagen wir mal so, es ist der Versuch gemacht worden, sie einzuschüchtern. Das fängt an bei namentlichen Begrüßungen einzelner Journalisten oder auch parlamentarischer Beobachter und geht bis hin zu Morddrohungen. Das muss man ganz klar sagen.
Von solchen Drohungen und Einschüchterungsversuchen war auch der Journalist Henrik Merker betroffen. Er schreibt für den Störungsmelder der Zeit und hat die AfD Demonstration in Querfurt begleitet. Und dabei hat er unter anderem folgende Situation erlebt, kurz nachdem es zu der schon angesprochenen Rangelei oder dem Angriff von Demo-Teilnehmern auf die Polizei kam, erlebte dann Henrik Merker folgendes.
Einer von den Teilnehmern ist dann zu mir hingegangen und meinte, dich bringe ich um. Also aus der Kalten raus. Und ich stand dann da und habe ihn gefragt, ja, warum wollen Sie mich denn umbringen? Und hat er mir dann gesagt, ja, Sie haben sicher auch ein Foto von mir. Habe ich gefragt, ja, und das ist dann ein Grund, mich umzubringen? Hat er gemeint, ja, dafür bringe ich dich um. Da steht man dann halt auch da und denkt sich, was läuft denn hier verkehrt? Kurz darauf sind dann Neonazis auf mich zugegangen, eben die Leute im Thor Steiner Schick, und haben mich dort gewissermaßen vertrieben. Also ich wollte dort keine direkte Konfrontation, wollte es da nicht drauf ankommen lassen, bin dann eben ein paar Schritte zurückgegangen, während ich diesen Livestream weiter habe laufen lassen.
Henrik Merker hat also die Drohung gegen ihn auch dokumentiert und auch in einem Artikel im Störungsmelder verfasst. Ein Artikel, der benannt ist AfD und Neonazis, Hass statt Bürgerlichkeit. Und auch darin schreibt er auch noch von einer anderen Situation, in der er Drohungen erhalten hat, die dann auch körperlich wurden. Nämlich ist er dann vor die Demonstration der AfD, vor das Transparent gekommen und war in dem Moment auch der einzige Journalist davon, wollte ein Foto machen. Und dann kam es zu einer weiteren Situation.
Ja, und da ging es dann los, dass ich da als Lügenpresse beschimpft wurde. Dann ist eine Vierergruppe auf mich zugegangen, die dort eben an der Demonstration teilgenommen hat. Dabei war auch ein Fotograf von denen, also der da für die scheinbar diese Demonstration als Hausfotograf dokumentiert hat. Der ist direkt neben mir gelaufen, dann die ganze Zeit über, sehr penetrant, ist mir nicht von der Seite gewichen, eine ganze Zeit lang. Und dann kam einer im AfD-T-Shirt an mit einer Ostdeutschland-Gürteltasche um den Bauch und hat sich mit dem Schild vor meine Kamera direkt gestellt. Dann kam noch eine Frau an mit einem Handy in so einer relativ dicken Schutzhülle und hat mit dieser Schutzhülle dann gegen meine Kamera gehauen. Also hat versucht, mir meine Linse zuzuhalten, damit ich dort nicht mehr arbeiten kann. Und hat auch dann mehrfach dagegen gehauen, regelrecht. Das war dann auch der Moment, wo ich dann lauter geworden bin und gesagt habe, sie soll das unterlassen. Woraufhin dann Beamte hingekommen sind und sie auch beiseite gedrängt haben. Ja, die Polizei hat mich dann darum gebeten, 15 Meter Abstand von der Demonstration zu halten, zu meiner eigenen Sicherheit. Habe ich dann auch gemacht, weil es war wirklich eine derart aufgeheizte Stimmung, mit der ich dort auch nicht gerechnet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz allem, was da schon vorher passiert ist, ich dachte, wenn da Bundestagsabgeordnete der AfD von weglaufen, dass es dann nicht so sehr eskalieren wird.
Für Henrik Merker war das also, diese Erfahrung, gewissermaßen überraschend. Überraschend ist wiederum nicht, dass es auf einer Demonstration der AfD zu Drohungen und Einschüchterungsversuchen gegen Journalisten und Journalistinnen kommt und zu Übergriffen etwa auch auf Journalisten, Journalistinnen oder aber auch gegenüber der Polizei. Genau diese Demonstration in Querfurt zeigte nun einmal auch deutlich, dass die AfD ein Sammelbecken für Neonazis ist und die auch auf der Straße gemeinsam aufmarschieren. Für Henrik Merker ist diese Beobachtung nicht neu gewesen. Das war auch schon vor 2 Jahren, hat sich das abgezeichnet.
Ich würde bald sagen, dass sich die AfD da relativ treu geblieben ist. 2016 gab es schon mal so eine Aktion, das war in Merseburg, wo auch AfD-Abgeordnete und Neonazis gemeinsam demonstriert haben. Und ein Kollege von Zeit Online hat das auch eigentlich damit verglichen und war auch der Meinung, dass sich das nicht viel genommen hat. Also selbst im Ausmaß der Drohungen, damals gab es auch Drohungen gegen Reporter, gegen Gegendemonstranten, da hat sich nicht viel geändert. Das Maß ist dasselbe geblieben. Die Hoffnung ist jetzt natürlich, dass es vielleicht auch mal Konsequenzen hat. Also dass nicht weiterhin dort Reporter mit Morddrohungen bedacht werden, dass da eine ganze Stadt in Ausnahmezustand gesetzt wird, nur weil dort eben 170 Leute sich denken, dass sie da unter NPD-Slogans und mit AfD-Transparenten durch die Stadt ziehen müssen.
Eine Konsequenz könnte etwa eine Neubewertung der AfD als Partei sein. Eine Neubewertung, die nämlich dann bedeuten muss, dass es eben nicht eine quasi eine Partei, die vergleichbar ist mit anderen in den Parlamenten sitzenden Parteien, die gewählt werden und der sozusagen ja nur der Rechtspopulismus angekreidet wird, sondern da gehen Einschätzungen eben auch noch, gerade wenn man sich bestimmte Plattformen, in denen Hans-Thomas Tillschneider organisiert ist, noch in eine ganz andere Richtung, in die Richtung der extremen Rechten. Was jetzt aber bei dem Blick auf die AfD-Demonstration in Querfurt am 1. Mai nicht vergessen werden darf, ist, dass es da auch Gegenprotest gab und etwa auch wirkungsvollen Gegenprotest. Laut der Mitteldeutschen Zeitung haben sich an den Protesten 250 Menschen in Querfurt beteiligt, was für den kleinen Ort relativ viel ist, und vor allem konnte der Gegenprotest den Aufmarsch der AfD auch durch Sitzblockaden stören, nicht verhindern, aber zumindest eben ja die Route so nicht ermöglichen. Und Henriette Quade vom Bündnis gegen Rechts in Halle, das im Übrigen auch zu diesen Protesten mit aufgerufen hatte, und sie ist auch Linksabgeordnete im Landtag, sie hat ja auch noch mal damit ja ein positives zweites Fazit über den 1. Mai in Querfurt, nachdem das erste Fazit eben ist, ja, die Einordnung der AfD als eben nicht mehr nur in den Parlamenten irgendwie rechtspopulistisch verortete Partei, sondern auch ganz klar auf der Straße auch mit der extremen Rechten aufmarschierend. Ist das zweite Fazit für Henriette Quade?
Ist ein herzlicher Dank an die Leute vom Bündnis in Querfurt, die trotz vieler Widerstände, trotz vieler Anfeindungen, trotz vieler Gefährdungen im eigenen privaten Leben da einen echt guten Protest auf die Beine gestellt haben, einen bunten Protest, da haben großartige Bands gespielt und dafür gilt Ihnen ganz herzlicher Dank und jede Unterstützung, die Sie bekommen können.
Und noch, das ist ein Fazit dann zum 1. Mai bundesweit, dass tausende Menschen auf die Straße gegangen sind, sei es jetzt gegen Neonazismus oder aber gegen Ausbeutung und gegen ja Sozialabbau, hat es Proteste gegeben. Und es gab auch Proteste etwa in Bremen, auf die wir jetzt hier blicken wollen. Denn in Bremen, da ist die Elli vor Ort gewesen und sie hat sich das zum Anlass genommen, die Proteste dort, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert waren, dass sie sich die Rolle der Gewerkschaft der Polizei, also der GdP, im DGB nun genauer angeschaut hat.
Im Vorfeld zum 1. Mai in Bremen gab es innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbunds, das DGB, heftige Diskussionen. Auslöser dafür war der Hauptredner der 1. Mai-Kundgebung des DGB, Dietmar Schilf, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Einige Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter waren mit diesem Redner nicht einverstanden und sammelten Unterschriften dagegen, dass ein Polizist auf der Kundgebung sprechen sollte.
Das war auf einem Treffen von Mercedes-Kollegen, die etwas anders denken als die Mehrheit im Vertrauenskörper, im Betriebsrat. Da haben wir diese Idee verabschiedet, den Text verabschiedet. Ja, und dann ist es losgegangen.
So berichtet es Gerhard Kupfer, er ist Mitglied des Betriebsrats und Vertrauenskörpers bei Daimler in Bremen sowie Mitglied im Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD. Diese Unterschriftenliste sorgte nun für einige Stellungnahmen durch die Gewerkschaften im DGB, unter anderem auch von der IG Metall Bremen.
Die GdP ist ein demokratischer Faktor innerhalb der Polizei. Eine selbstkritische Debatte über den Umgang mit Gewalt und Gegengewalt kann nur mit ihr und schon gar nicht gegen sie geführt werden. Wir erwarten von einer DGB-Gewerkschaft ein eindeutiges Bekenntnis gegen Polizeigewalt und eine klare Positionierung und Aufklärung nach innen und nach außen.
Eben diese Positionierung ist bei der GdP nur schwer zu finden. Dazu werfen wir einen Blick zurück in den Dezember zu den Protesten gegen den AfD-Parteitag in Hannover. Dabei wurden bei Minusgraden Wasserwerfer gegen Sitzblockaden eingesetzt, Einem Gewerkschaftsmitglied wurde im Rahmen einer Blockadeaktion beide Beine gebrochen. Von Polizeibeamten. Die IG Metall war empört über diesen Vorfall und kritisierte die Polizei für ihren Einsatz. Dietmar Schilf, der am 1. Mai in Bremen als Hauptredner angereist war, hatte dazu Folgendes zu sagen.
Wir haben der IG Metall mitgeteilt, dass sich unsere Mitglieder von der IG Metall angegriffen fühlen und kein Verständnis für die Kritik haben. Insbesondere, da sie von einer DGB-Gewerkschaft kommt.
So sieht es also aus mit der Selbstkritik innerhalb der GdP. Wenn die Polizei gegen Gewerkschafter vorgeht, tut sie ihre Arbeit. Wenn die Gewerkschaft dann gegen die Polizeigewalt protestiert, ist das unsolidarisch. Wie zynisch muss es einem Gewerkschafter vorkommen, der bei diesen Protesten einen Knüppel im Gesicht hatte, wenn eben jene knüppelnde Organisation auf einer Gewerkschaftsdemonstration spricht? Abgesehen von der historischen Ironie, der 1. Mai als Kampftag der Arbeiterklasse etablierte sich, nachdem die Polizei in Chicago in den 1. Mai-Tagen 1886 gewaltsam gegen friedliche Streiks und Demonstrationen vorgegangen war. Und auch heute noch geht die Polizei eben mitunter gewaltsam gegen Streiks und Demonstrationen vor. Darin sieht Julia Nanninger, Vertrauensfrau der IG Metall, einen Widerspruch zwischen der Position von Demonstrierenden und der der Polizei.
Jemand, der Polizist wird und in dieser Situation so handelt, wie die Polizei handelt, nämlich Jugendliche verprügelt, die gegen Faschismus auf die Straße gehen, die Jugendliche, die gegen die Abschiebung ihres Mitschülers demonstrieren, zusammenschlagen. Das sind für mich keine ganz normalen Arbeitnehmer, sondern das sind Menschen, die sich entschieden haben, ohne Wenn und Aber diesem Staat zu dienen, egal in welche Richtung er geht. Es wäre eine andere Situation, wenn die Polizisten massenweise sich gegen solche Befehle weigern würden. Letztendlich müssten sie dann aber auch aufstehen gegen diesen Staat.
Die Polizei steht auf der anderen Seite der Barrikade. Das ist so, weil die Polizistinnen und Polizisten Befehlsempfänger sind. Sie bekommen ihre Ansagen von Einsatzleitern, Einsatzleiterinnen, Polizeipräsidenten und aus der Politik. Damit stehen sie klar auf der Seite des Staats. Würden sie dagegen protestieren, wären sie ihren Job los. Die Gewerkschaft der Polizei stützt die aktuelle Politik aber nicht nur durch ihre Funktion als Staatsdiener, sondern auch in ihren Stellungnahmen. So begrüßt die GdP Bremen das neue Polizeigesetz, das in Bremen eingeführt werden soll. Inklusive umfassender Videoüberwachung und dem Staatstrojaner, der bereits 2008 als verfassungswidrig verurteilt wurde. Dietmar Schilf sprach darüber auch auf der Kundgebung am 1. Mai in Bremen. Auch wenn man davon nicht ganz so viel hören konnte, denn seine Rede wurde begleitet von lautstarkem Protest. Dietmar Schilf sprach auch zum Polizeigesetz in Bayern. Er sprach davon, dass er nicht billige, was Seehofer da verlange. Etwa, dass die Bundespolizei sich künftig umso wörtlich die Internierung von Geflüchteten kümmern müsse. Denn die Bundespolizei sei dazu nicht ausgerüstet und habe mit dem Grenzschutz schon genug zu tun. Kein Wort darüber, dass der Gefährderbegriff, die Grundrechtseingriffe auf Verdacht, die mangelnde juristische Kontrolle im Polizeiaufgabengesetz einen massiven Angriff auf die Demokratie darstellen. Die Unvereinbarkeit des Polizeiaufgabengesetzes in Bayern mit demokratischen Grundsätzen wie der Gewaltenteilung scheint Dietmar Schilf nicht zu interessieren. Seinen Kollegen aus Bayern auch nicht. Der Landesvorsitzende der GdP, Peter Schall, begrüßt ausdrücklich das neue Polizeigesetz in Bayern. Dass eine Polizei, die diese Angriffe auf die Grundrechte nicht verurteilt, sondern mitunter befürwortet, auf einem 1. Mai sprechen darf, ist absolut widersinnig. Die GdP vertritt die Polizei und die Polizei schützt den Staat. Den Staat und die Regierungen, die Polizeigesetze, Asylrechtsverschärfungen und Psychiatriegesetze beschließen, gegen die Gewerkschafter im Moment auf die Straße gehen. Leider ist die GdP kein demokratischer Faktor in der Polizei, wie die IG Metall Bremen hofft. Die GdP ist ein undemokratischer Faktor innerhalb des DGB. Die GdP hat bereits mehrmals versucht, antifaschistische Veranstaltungen in Gewerkschaftshäusern zu verhindern, in München und Frankfurt, und gelegentlich droht sie auch, aus dem DGB auszutreten, wenn die Gewerkschaften nicht in Wort und Tat ihr Vertrauen in die Staatsgewalt bekunden. Dadurch sorgt die GdP mitunter dafür, dass sich der DGB von Antifaschistinnen distanziert und damit distanziert sich leider mancher Antifaschist vom DGB. Dies schwächt die Gewerkschaft, aber die Gewerkschaftsvertreter scheinen daran nichts ändern zu wollen. Denn wenn der DGB
gegen Maßnahmen der Regierung protestieren würde, zum Beispiel indem er sich im Bündnis gegen das PAG in Bayern engagieren würde, dann würde der DGB zwangsläufig auch gegen seine eigene Mitgliedsgewerkschaft protestieren, die ja Teil des Staatsapparats ist. Andererseits gibt es kaum Gewerkschafterinnen in der BRD, die je die Erfahrung eines kämpferischen Streiks gemacht hätten, dessen Forderungen über ein wenig mehr Lohn hinausgehen. Dadurch machen sie die Erfahrung nicht, auf wessen Seite die Polizei steht. Nämlich auf der des Staats und auf der Seite der Konzerne, die bestreikt werden. Sichtbar wird das, wenn man, beliebtes Beispiel an dieser Stelle, nach Frankreich blickt. Wenn das Land oder eine Industrie mal wirklich lahmgelegt werden soll, dann ist die Polizei schnell vor Ort. Aber wir brauchen keine Kampfeinsätze der Polizei. Wir brauchen Kampfeinsätze der Gewerkschaften. Für Arbeitsrechte und gegen Gesetzesverschärfungen. Und das geht nicht Hand in Hand mit der Staatsgewalt, die im Zweifelsfall unseren Demos in schwarzer Montur gegenübersteht. Deshalb muss die GdP raus aus dem DGB. Dafür müssen die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter von unten Druck machen. Und mancher Antifaschist, der denkt, mit dem DGB sei nichts mehr anzufangen, hat zwar im Moment recht. Andererseits wäre er oder sie damit die beste Person, um an diesem Zustand etwas zu ändern.
Ein Kommentar von Elli aus der Redaktion der Antifa News zur Frage, ob die GdP noch im Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert sein kann oder ob es da nicht zu viele Interessenskonflikte gibt. Anlässlich hat sie ja diese Überlegungen angestellt, einer Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes oder Kundgebung vielmehr zum 1. Mai in Bremen, denn da war einer der Redner, ein Vertreter der Gewerkschaft der Polizei, wogegen es auch Proteste gab. Und wir blicken hier in den Antifa-News nun 18 Jahre zurück auf Ende April, den 29. April im Jahr 2000.
Jemand ruft die Polizei, weil der Nachbar seit Stunden Neonazi-Musik spielt, zum Beispiel das Horst Wessels Lied. Die Polizei kommt, nichts passiert. Eine halbe Stunde später ist die Person, die die Polizei gerufen hat, tot. Ermordet vom Neonazi, vom Nachbar, mit 4 Messerstichen. Und was passiert? Lebenslänglich für den Täter? Eine lange Haftstrafe? Nee, Freispruch. Denken Sie, nö, das passiert nicht. Hoffnung auf den deutschen Rechtsstaat und so weiter. Tatsächlich passierte genau das im Jahr 2000 in Halberstadt in einem Plattenbau. 4 Messerstiche hatte Neonazi Helmut Sackers zugefügt. Und Helmut Sackers hatte zuvor die Polizei gerufen, weil er das laute Abspielen der Neonazi-Musik einfach nicht mehr ertragen konnte. Der Tod von Helmut Sackers blieb ungesühnt. Der angeklagte Neonazi wurde freigesprochen, trotz zahlreicher anderslautender Beweise.
Die Fakten in diesem Verfahren, in dem Umgang mit dem Tod von Helmut Sacker, sprechen eine ganz deutliche Sprache, nämlich, dass es für Opfer rechter Gewalt und in Fällen, wo die Opfer getötet werden, eben für die Angehörigen, extrem schwierig bis unmöglich sein kann, auf juristischem Weg Gerechtigkeit zu erlangen. Und genau so ein Fall liegt eben hier vor.
Da sagte Heike Kleffner bereits vor einigen Jahren, damals aktiv für die mobile Opferberatung, über den Fall Helmut Sackers. Helmut Sackers verblutete im April 2000 im Treppenhaus seines Plattenbaus in Halberstadt, erstochen mit 4 Messerstichen von einem Nachbar, einem Neonazi. Trotz zahlreicher anderslautender Beweise wurde der Neonazi freigesprochen. Wir hören den damaligen Vertreter der Nebenklage, den Rechtsanwalt Wolfgang Kalek.
Bemerkenswert war, dass das Landgericht Halle sich im Gegensatz zum Landgericht Magdeburg in der ersten Auflage des Verfahrens schon relativ viel Zeit und Raum genommen hat, um das aufzuklären, was es hier noch aufzuklären gab. Das war ja relativ schwierig, weil ich meine, wir haben es mit einer Vier-Augen-Situation zu tun, wo einer der Beteiligten mit einem Messer den anderen der Beteiligten niedergestochen hat und dementsprechend auch nur einer dann als Zeuge sozusagen zur Verfügung stand. Und wenn derjenige dann, der Täter, wie es dann auch geschehen ist, einer Lügengeschichte aufkommt, dann ist es halt relativ schwierig, normalerweise das zu widerlegen. Ich meine aber, wir hätten das in den langen Monaten des Prozesses geschafft, vor allem mit Hilfe von einigen Gutachtern. Und so hat das Landgericht Halle ja auch in seiner Urteilsverkündung mehr darüber gesprochen, an welchen Stellen und warum der Täter die Unwahrheit gesagt hat und wo er eben widerlegt wurde durch diese Gutachten und durch unsere Arbeit in dem Prozess, sodass wir die Schlussfolgerung, dass er nämlich freizusprechen ist, weil ihm nicht nachzuweisen sei, dass der Rest seiner Schilderung auch unwahr war, sodass wir diese Schlussfolgerung überhaupt nicht nachvollziehen konnten.
Ja, Wolfgang Kalek, Vertreter der Nebenklage im Fall Helmut Sackers. Freispruch für den tötenden Neonazi gab es. Die Angehörigen mussten dann die Gerichtskosten selbst tragen, in Höhe von knapp 15.000 Euro.
Für die Angehörigen, sowohl für die Schwestern von Helmut Sackers als auch für dessen drei erwachsene Kinder und für die Lebensgefährtin war dieser Prozess beim Landgericht Halle enorm schmerzhaft, weil sie eben nochmal an jedem Punkt damit konfrontiert wurden, wie Helmut Sackers umgebracht wurde. Und es war ja immerhin 4 Messerstiche, davon einer direkt in die Bauchschlagader, die Helmut Sackers dann getötet haben. Er ist auf der Treppe des Hauses, in dem seine Lebensgefährtin in Halberstadt gewohnt hat, verblutet, beigeführt durch eine 16 cm lange Klinge. Gleichzeitig ist es so, dass die Angehörigen immer gesagt haben, ihnen geht es nicht um die Höhe des Strafmaßes, sondern ihnen geht es darum, dass das, was Helmut Sackers gemacht hat, nämlich die Polizei zu rufen, als er neonazistische Musik gehört hat aus der Wohnung des Angeklagten, dass das ein Akt der Zivilcourage war und dass dieses Polizeirufen eben auch ganz klar gemacht hat, auf welcher Ebene Helmut Sackers diese Zivilcourage ausüben wollte, nämlich indem er sich rechtsstaatlicher Mittel bedient hat. Und es ging den Angehörigen mit dem Verfahren darum, eben klarzumachen, Helmut Sackers hat für seine Zivilcourage mit dem Leben gezahlt.
In den letzten Jahren fanden zum Todestag von Helmut Sackers am 29. April immer mal wieder Gedenkveranstaltungen statt in Halberstadt mit dem erklärten Ziel, einen Gedenkort zu schaffen, ein Ziel, was noch nicht erreicht ist und weiter Engagement braucht. Auch deswegen ruft die mobile Opferberatung nun mit einer Online-Kampagne dazu auf, sich a. an den Fall zu erinnern und b. dafür zu sorgen, dass immerhin ein Gedenkort in Halberstadt geschaffen wird. Zwar hat das Gericht das couragierte Eingreifen von Helmut Sackers und das Benennen dessen, dass es nicht geht, über Stunden das Horst Wessels Lied in einer Lautstärke zu hören, das einem nur schlecht werden kann, aber dennoch gab es einen Freispruch für den Neonazi. Seitdem kämpft die Lebensgefährtin von Helmut Sackers für ein angemessenes Erinnern an diesen Mord. Weitere Infos dazu gibt es auf den Internetseiten der mobilen Opferberatung, also auch in den sozialen Netzwerken mobileopferberatung.de.
Der Mord an Helmut Sackers hat sich in diesem Jahr zum 18. Mal gejährt. Am 29. April 2000 wurde er in Halberstadt ermordet. Wir haben zurückgeblickt auf genau diese Geschichte und den Aufruf der mobile Opferberatung, heute daran nämlich zu gedenken. Und damit waren das auch die Antifa-News für den heutigen 3. Mai. Ich wünsche einen kämpferischen Tag und wer Lust hat, kann die Antifa-News natürlich nachhören unter freie-radios.net. Und unter radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche. Ah!